Morgen miteinander. Es ist einfach wunderbar, nach einer solchen Zeit der Anbetung und des Lobpreises in die Predigt einzusteigen. Ganz herzlichen Dank euch. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle immer wieder erleben dürfen, diese Fülle, die auch in den Liedtexten enthalten sind, einfach genial. Ja, genau. Volker hat das sehr gut eingeführt. Er hat auch sehr gut erklärt, dass es eben Joasch eigentlich irgendwie gar nicht, also dieser König, irgendwie gar nicht so richtig in diese Serie hineinpasst, weil er ist effektiv die einzige Person, die wir gewählt haben, die nicht ein Vorbild ist. Sie ist kein Vorbild für uns. Und vielleicht muss ich das noch erklären. Es gibt nämlich zwei Könige mit demselben Namen, die beide Joasch heißen. Das ist wichtig, wenn ihr das Alte Testament einmal liest, dass ihr das dann unterscheiden könnt. Es gibt nämlich einen König Joasch für das Südreich Juda und es gibt einen König Joasch für das Nordreich Israel. Und über den spreche ich heute Morgen. Nordreich Israel. Und es gibt eben diese eine Begebenheit, die uns die Bibel schildert, an der ich einfach nicht vorbeigekommen bin und da ich einfach gedacht habe, darüber möchte ich etwas sagen. Wir können da etwas lernen daraus. Und diese Begebenheit wird uns geschildert in 2. Könige 13, ab Vers 14 bis Vers 19. Und ich lese gleich den Text, aber ich möchte zuerst noch sagen, du und ich, wir sind nicht ausgewählt wie der Joasch. Wir sind nicht ausgewählt wie der Joasch. Aber wir lernen von dieser Begebenheit, die uns da geschildert ist. 2. Könige 13, ab Vers 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Und Joasch, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Gesicht und sagte, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Da sagte Elisa zu ihm, hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und er sagte zum König von Israel, spanne den Bogen. Und er spannte ihn. Und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sagte, öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es. Und Elisa sagte, schieß. Und er schoss. Da sagte er, Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Aram. So wirst du bei Afek Aram schlagen bis zur Vernichtung. Dann sagte er, nimm die Pfeile. Und er nahm sie. Und er sagte zum König von Israel, schlag auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sagte, zu schlagen war 5 oder 6 Mal. Dann hättest du Aram bis zur Vernichtung geschlagen, jetzt aber wirst du Aram nur 3 Mal schlagen. Erstens, Joasch. Einfach um ein bisschen einzuführen und zu zeigen, wo wir stehen. Wir haben uns jetzt lange in der Richterzeit aufgehalten. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit bereits nach David. David, dem es gelungen ist, die Stämme ja zu vereinigen und ein Königreich aufzubauen, das groß geworden ist, ist Vergangenheit und nur sein Sohn Salomo konnte diese Einheit und diese Größe des Reiches bewahren. Und bereits ungefähr 926 vor Christus wurde das Reich geteilt in ein Nordreich Israel und in ein Südreich Juda. Und etwa 125 Jahre später, nach dieser Teilung, kommt dieser Joasch, dieser König des Nordreichs, an die Macht. Und er übernimmt von seinem Vater das Reich Israel. Aber das Reich Israel ist ein Rumpfreich. Schon wieder ein Rumpfreich. Oder? Und ich denke, wir können das sehr gut hier sehen. Ich habe das rot umrahmt. So groß war das Reich vorher nach David, das Nordreich, bis zum Großvater von Joasch. Und dann der Großvater und sein Vater, sie haben unter den Angriffen der Aramäer, die von Norden her, von Damaskus aus gekommen sind, immer mehr gelitten, immer mehr auch Land verloren und mussten preisgeben, was sie eigentlich zu regieren hätten. Sie konnten nicht widerstehen. Und so alles, was Joasch dann übernehmen konnte, war dieses Rumpfreich. Es gibt auch Zahlen dazu. Man weiß zum Beispiel von einer assyrischen Inschrift, dass dieser erste König Ahab, der hier aufgeführt ist, der ist nicht der erste im Nordreich, aber der hier aufgeführt ist, von ihm heißt es in dieser assyrischen Steintafel, er ist in eine Schlacht gegangen gegen die Assyrer. Es war eine Vereinigung mehrerer Länder, die gegen die Assyrer da gekämpft haben. Und er hat 2000 Kriegswagen mit in diese Schlacht gebracht. Und vom Vater von Joasch, das ist Joahas, wir sehen hier ganz unten, lesen wir in der Bibel, er hatte noch genau 10 Kriegswagen. Also 2000 zu 10, auch das zeigt das Verhältnis des Reiches und es zeigt sehr klar und deutlich den Niedergang dieses Nordreiches. Was hier passiert ist. Und dann gibt es noch etwas. Und ich glaube, das ist vor allem für diejenigen wichtig, die sich immer wieder auch im Alten Testament vertun und gerne darin lesen. Den meisten von ihnen ist präsent, dass es doch da auch noch diesen Prophet Elias gegeben hat. Elia hat es natürlich auch gegeben, aber Elisa, und Elisa hat doch mit diesen Aramäern zu tun gehabt. Das haben wir dann noch in Erinnerung. Und es heißt von Elisa, es gibt mehrere Geschichten über Elisa, wie er mit den Aramäern umgegangen ist. Und es heißt, an einem Ort heißt es sehr deutlich und sehr ausgeprägt, sehr klar, und Elisa hat dem König von Israel immer wieder gesagt, hey, pass auf, dort haben die Aramäer einen Hinterhalt gestellt, pass auf, da kommen sie gezogen, umgeh diese Richtung, und hat ihm, dem König von Israel, immer wieder geholfen. Aber die letzten 40 Jahre hört man nichts mehr von Elisa. Einfach nichts mehr. Und jetzt kommt dieser Joasch an die Macht und er übernimmt dieses Rumpfreich und er weiß ziemlich genau, wenn nicht ein Wunder passiert, dann werde ich der König sein, der genannt werden wird, weil das Reich untergegangen ist. Wenn nicht ein Wunder passiert, dann werde ich derjenige sein. Und er fürchtet sich vor der Verantwortung. Er weiß nicht, was er tun soll und tut in all dem wahrscheinlich das Einzige, das wirklich weise ist. Er hört zu. Und er erinnert sich, dass die Leute im Volk immer wieder über diese Geschichten erzählen von diesem Elisa, von diesem Propheten. Und er nimmt diese Geschichten auf und forscht auch danach, denn er weiß später sehr genau Bescheid, das sehen wir dann auch. Er forscht nach dem, was Elisa gewirkt hat. Und er findet heraus, Elisa lebt noch. Und jetzt macht er das Zweite, was gut ist, er besucht diesen Elisa. Aber Elisa ist krank, er ist alt und er ist bettlägerig. Das sehen wir daran, dass Joasch, dass er, Elisa, nicht einmal aufsteht in dem Moment, wo der König in seine Hütte hineinkommt. Er liegt da und der König weint über ihm. So lesen wir es in unserem Text. Und Joasch weint nicht, weil Elisa krank, sterbenskrank ist. Joasch weint wegen der Situation, in der er steht. Und jetzt diese Begrüßung. Mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. So begrüßen wir uns doch immer, oder? Irgendwie komisch. Was meint er damit? Nun, Joasch hat genau diesen Ausspruch gehört. Er hat ihn gehört in den Erzählungen über Elisa. Denn in dem Moment, als Elia zum Himmel aufgefahren ist, hat Elisa genau das gesagt. Mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Und Joasch hat das gewusst. Und er hat aber auch um die Bedeutung dieser Aussage gewusst. Denn das bedeutet nicht einfach irgendwie eine schöne Anrede oder hey, ich weiß im Fall, was du gesagt hast, als Elia weg in den Himmel genommen worden ist. Sondern es bedeutet eben, du, Elisa, alter, kranker, bettlägeriger Prophet, du bist der eigentliche Leiter dieses Landes. Du bist der Wagen, du bist das Gespann, du bist der Vater. Du bist derjenige, der leitet. Und Elisa nimmt das sofort auf. Er verliert keine Zeit und befiehlt dem König, hol Bogen und Pfeile. Joasch holt diesen Bogen und Pfeil. Dann sagt Elisa, spann den Bogen. Und Joasch spannt seinen Bogen, oder? Und dann heißt es, Elisa legt seine Hände auf die Hände von Joasch. Ich denke, er sieht, dass der König zittert. Denn das gibt seinen Zustand wieder. Und ich denke, vielleicht sogar bedeutet es auch, dass Elisa sich mit dem, was Joasch jetzt tun soll, vereinigt, eins macht. Und natürlich bedeutet es auch, halt noch einen Moment, öffne zuerst noch ein Fenster. Auch das bedeutet es nämlich, oder? Und Joasch öffnet das Fenster, dann spannt er den Bogen wieder, übrigens nach Osten, spannt er den Bogen wieder und Elisa sagt, schieß! Und Joasch schießt und der Pfeil geht weg durch das Fenster. Und dann sagt Elisa zu Joasch, und jetzt nimm die Pfeile. Und Joasch nimmt die Pfeile und Elisa sagt, schlag sie auf den Boden. Und Joasch kniet da nieder und schlägt die Pfeile auf den Boden. Dreimal, dann hört er auf. Dann ist es vorbei. Und Elisa wird zornig. Und er sagt, zu schlagen hätte bedeutet 5 oder 6 Mal. Und dann hättest du die Aramäer tatsächlich bis zur Vernichtung geschlagen. Jetzt wirst du sie nur 3 Mal besiegen. Was wir hier geschildert bekommen in dieser Bibel, in diesem Textabschnitt, ist eine sogenannte prophetische Zeichenhandlung. Und Elisa macht das mit Joasch durch. Also was Elisa prophetisch empfängt, setzt er bildhaft irgendwo um und macht das mit Joasch durch, bezieht ihn mit ein, also genauso wie Volkert heute Morgen im Anfang diese 2 Jungs mit einbezogen hat, bezieht Elisa den König mit ein. Und die prophetische Zeichenhandlung soll nichts anderes als ausdrücken, was Gott eigentlich bewirken möchte. Und genau das ist ja dann auch passiert. Wir lesen das, Joasch hat 3 Mal gewonnen, er konnte sein Reich wieder vergrößern, Land dazu gewinnen. Es war eine Kehrtwende in diesem Niedergang dieses Nordreiches und er hat auch die Möglichkeit nachher gehabt, einen Sohn zum Nachfolger zu bestimmen. Das war Jerobeam der Zweite. Und dieser Jerobeam der Zweite konnte das Reich noch einmal weiter ausdehnen und eine Zeit des Wohlstands und des Friedens auch wieder haben. Jerobeam hat 40 Jahre regiert, also eine lange Zeit. Und das Problem war einfach das, weder Joasch noch sein Sohn Jerobeam haben aus diesem Ereignis etwas rausgeholt und haben gesagt, es ist doch der Gott Israels, der diese Umkehr bewirkt hat. Von beiden heißt es nämlich, wie das Volkert auch sehr schön gesagt hat, und sie taten, was dem Herrn missfiel. Und deshalb sind sie kein Vorbild für uns. Zweitens, wirke in deinen Gaben. Die große Frage ist natürlich, oder wir könnten uns jetzt zumindest fragen, was sind unser Bogen und unsere Pfeile? Wir wollen das übertragen auf uns jetzt. Was sind unsere Waffen für den Bau oder unsere Mittel für den Bau der Gemeinde, für den Bau des Reiches Gottes, für die Verbreitung des Evangeliums? Und wir wissen ja, unser Kampf, Epheser 6, ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte in der Himmelswelt. Und dort in Epheser 6 wird auch eine Waffe genannt. Es ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das wird dort geheißen als das Schwert des Geistes. Das sollen wir einsetzen. Dieses Wort muss laufen. Die Menschen dürfen hören, sie sollen wissen, sie müssen erfahren, Gott liebt sie. Da ist ein liebender Gott und er möchte, dass sie wieder zurückkommen, wenn sie die Beziehung mit ihm aufgekündigt haben, dass sie zurückfinden zu ihm. Denn er hat einen Weg bereitet. In Jesus Christus hat er diesen Weg bereitgestellt. Jesus ist gestorben, damit wir Vergebung der Sünden bekommen und zurück zu Gott finden können. Und dieses Wort soll laufen. Und die Leute sollen auch wissen, dass es Konsequenzen hat, wie sie mit diesem Angebot, denn es ist ein Angebot, man kann es annehmen oder man kann es ablehnen. Wie sie mit diesem Angebot umgehen, das hat Konsequenzen. Das eine führt zum Leben in Ewigkeit mit Gott und das andere führt zum Tod, ewiger Tod. Auch das müssen die Leute wissen. Aber ich denke, es gibt noch etwas, was wir aufnehmen können und was Mittel und Methoden sein können, in Anführungszeichen, um die Gemeinde zu bauen, um Reich Gottes zu erweitern, zu vergrößern. Und wir haben das jetzt sehr gut jetzt gesehen am Beispiel von Elisa. Elisa setzt die Gabe der Prophetie ein. Und da passiert etwas. Und es geht genau um diese geistlichen Gaben. Ich denke, das sind Waffen, das sind Mittel, die Gott uns geschenkt hat und uns schenken möchte, die wir einsetzen können, um durchschlagende Ergebnisse auch da oder dort erleben zu dürfen. Die Gaben des Geistes. Wir lesen in 1. Korinther 12, ab Vers 9 bis 11, eine Aufzählung von solchen geistlichen Gaben. Und ich habe mir überlegt, ob ich zusammentragen lassen soll, ob wir diese 9 Gaben, die da aufgezählt sind, zusammenbringen. Denn eigentlich ist es nicht so schwer. Es sind immer 3er-Pakete. Es gibt 3 Sprachengaben, die da aufgezählt werden. Das ist nämlich das Wort die Prophetie. Dann ist es die Sprachenrede und die Auslegung der Sprachenrede. Und dann gibt es 3 Kraftgaben, die aufgezählt werden. Und das ist Heilung, also körperliche, aber auch seelische Heilung. Das ist Wunderwirkung und das ist Glauben. Und dann gibt es 3 Offenbarungsgaben. Und das ist das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und die Unterscheidung der Geister. Also es ist ganz einfach. Diese 9 Gaben, die bringen wir locker zusammen, oder? Nur, und das ist meine Frage, bist du vertraut mit diesen Gaben? Kennst du sie? Oder einige von ihnen, wirken sie vielleicht auch bei dir? Hast du da etwas beobachtet? Denn wenn wir 1. Korinther 12, Vers 1 lesen, dann beginnt Paulus mit der einleitenden Frage oder Aussage: Ich möchte nicht, was die geistlichen Gaben betrifft, liebe Geschwister, möchte ich nicht, dass ihr in Unwissenheit seid. Sind wir, bist du in Unwissenheit über die geistlichen Gaben? Ich staune immer wieder. Egal in welcher Gemeinde ich bin, aber natürlich in der hier am meisten, wie sehr, wie treu, wie groß der Einsatz und die Einsatzbereitschaft immer wieder ist. Das überwältigt mich immer wieder mal. Und ich sehe auch immer wieder sehr deutlich, wie Menschen sich nicht nur einsetzen irgendwie für den Bau der Gemeinde, für den Aufbau des Reiches Gottes, sondern ich sehe auch, dass sie mit einer großen Natürlichkeit dann ihre natürlichen Begabungen mit einsetzen. Sie wissen, wir wissen, wir kennen das aus der Arbeitswelt, wir kennen das von zu Hause. Wir haben gelernt und gemerkt, was wir gut können und wo wir begabt sind. Und genau das setzen wir ein. Wir wissen, wenn jemand von uns oder wenn du Barmherzigkeit hast und barmherzig bist oder ein dienendes Herz und ein Diener bist, dann weißt du das und du wirst genauso wirst du dich einbringen. Wenn du die Begabung von Organisation oder von Leitung hast, dann kennst du das und du setzt das genauso ein. Oder wenn du kreativ bist und Musik, ein Instrument beherrschst und spielen kannst, dann wirst du das einsetzen wollen. Es wird dich verlangen danach, das zum Ehre Gottes einzusetzen. Und das geschieht auch. Und so, glaube ich, ist es auch richtig. So wird die Gemeinde wachsen, so wird das Reich Gottes sich ausbreiten. Und wir können davon profitieren. Aber egal, auch wenn ich in den Gemeinden umhergehe, nicht nur hier, sondern es ist auch in anderen Gemeinden, wenn ich eine Gastpredigt habe oder so, immer wieder frage ich mich, wie viel wissen die Leute über die geistlichen Begabungen? Wie lebendig sind diese Gaben? Und wie kennen wir sie? Nehmen wir zum Beispiel das Wort der Weisheit. Das Wort der Weisheit, eine geistliche Gabe, ist nicht einfach ein toller, cooler oder philosophisch wirklich einmaliger Spruch. Ich denke, darum bin ich. Oder so etwas in der Art. Das Wort der Weisheit hat auch nur in einem bestimmten Zusammenhang mit der Weisheit zu tun, über die ich das letzte Mal gesprochen habe. Das Wort der Weisheit ist vielmehr ein Zusammenfassen auf den einen bestimmten Moment, der gerade ist, oft eine schwierige oder herausfordernde Situation. Und es kommt wie die Weisheit von oben durch den Heiligen Geist zu uns. Und es ist das richtige Wort zur richtigen Zeit, die diese Situation auflöst. Als Beispiel Jesus. Wir alle kennen die Geschichte, wie die Pharisäer Jesus in die Enge drängen wollten und sie ihn gefragt haben, hey Jesus, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Sie stellten ihm eine Falle damit. Und Jesus sagt, hat jemand eine Steuermünze? Und sie geben ihm diesen Denar und er sagt, nichts ahnend, nicht wissend, wer ist das auf dieser Münze? Und sie sagen, der Kaiser. Und jetzt kommt das Wort der Weisheit. Das ist ein typisches Wort der Weisheit. Jesus antwortet, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Und er nimmt mit dieser Antwort die Leute nicht nur in die Verpflichtung, die Obrigkeit zu ehren, die Steuern zu bezahlen, sondern er nimmt die Leute auch in die Verpflichtung, Gott ebenfalls die Ehre zu geben, die eben Gott gehört. Denn Gott hat Ehre verdient. Wir sind ihm schuldig, die Ehre zu geben. Ein Wort der Weisheit. Und ganz ähnlich auf diese Art funktionieren alle diese Offenbarungsgaben. Bei den Kraftgaben können wir das relativ einfach sagen. Unser Teil bei den Kraftgaben ist fast immer, dass wir beten. Kraftgaben Heilung, Wunderwirkung oder Gabe des Glaubens. Dass wir beten, das ist unser Teil. Und nicht immer, dass wir beten. Denn wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, dass er zum Beispiel geheilt hat, indem er gesagt hat, steh auf, nimm dein Bett und geh. Ein Befehl. Oder er hat gesagt, sei geheilt. Ein Befehl. Eine Aussage, klar. Oder wir sehen das bei Lazarus. Jesus steht dort vor dem Grab des Lazarus und betet und sagt, Gott, ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber um der Leute willen bete ich zu dir. Danke, dass du tust, was ich sage. Und dann sagt er, Lazarus, komm aus dem Grab heraus. Oder Wunderwirkung. Sturm, sei still. ein Befehl. Vielleicht ist es da wirklich nötig, dass wir, wenn wir das auf dem Herz haben, uns auch einmal getrauen, etwas in einen Imperativ zu kleiden und den Umständen, sage ich mal, das mutig entgegenzusagen. So also können wir zum Beispiel die Gaben der Kraftwirkung beurteilen oder sehen, so ungefähr wirken sie. Diese Gaben sind übernatürlich. Sie wirken, wie ich das letzte Mal gesagt habe, das Übernatürliche greift in das Natürliche herein oder hinein. Es ist übergeordnet. Aber das bedeutet eben auch, wenn etwas übernatürlich ist, wir können das mit unserer Logik nicht immer nachvollziehen, nicht immer verstehen. Manchmal gibt es Dinge, die wir nicht wissen, weshalb wir das vielleicht so oder so tun sollen. Und die Bibel fordert uns auch auf, 1. Korinther 14, Vers 1, nach den Gaben zu streben. Wir dürfen um diese geistlichen Gaben bitten, denn sie sind dazu da, gewisse Dinge durchzubrechen, gewisse Dinge zu verändern, Gemeinde zu bauen, uns Wachstum zu ermöglichen. Dazu sind sie da. Wir dürfen dafür bitten. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, in 1. Korinther 12 heißt es, der Geist teilt aus, wie er, also der Geist will. Also da gibt es eine Begrenzung. Wir werden nicht einfach immer alles bekommen, weil wir darum bitten, sondern der Heilige Geist, er weiß genau, was wir brauchen und was gut ist für uns, für unsere Situation und die Art des Dienstes, die Gott für uns vorgesehen hat und für die er uns berufen hat. Diese übernatürlichen Gaben bewirken wirklich etwas. Wir können das anhand der jüngsten Missionsgeschichte recht gut darlegen. Wenn wir die letzten 100 Jahre der Missionsgeschichte betrachten, dann sehen wir, dass wir, das evangelikale Christentum, ein unglaubliches Wachstum weltweit gehabt hat. Es sind, glaube ich, eine Wachstumsquote von ungefähr 8%. Natürlich schwierig zu eruieren, auch die Gesamtzahl ist schwierig zu zählen, aber es ist eine Wachstumsquote etwa von 8%. Das ist mehr. Mehr als das Bevölkerungswachstum. Es ist mehr, als dass Christen hier in Europa ihrem Glauben den Rücken kehren. Es ist mehr als das Wachstum im Islam. Es ist mehr als jedes Wachstum. Und 70-80% dieser neu entstandenen Gemeinden, dieser neu zum Glauben gekommenen Leute in den letzten 100 Jahren, zählen sich zur pfingstlichen oder zur charismatischen Bewegung. Und genau die legen ja auf diese Gaben ziemlich Wert. Man kann das beurteilen, vielleicht auch unterschiedlich. Und wir müssen ja auch nicht charismatisch oder pfingstlerisch sein. Aber wir sind biblisch, oder? Und wir lesen diese Gaben hier in der Bibel. Gott sagt zu uns, sie sind da, wir sollen sie einsetzen. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen ermutigen, nimm deine Gaben auf. Setze sie ein, wie Joas seinen Bogen und seinen Pfeil aufnehmen musste. Und wenn dann Gott zu dir sagt, schieß, dann wirke in den Gaben. Wenn Gott zu dir sagt, schieß, dann setze deine Gaben ein. Drittens, bleibe ausdauernd. Wir haben das gesehen, Joas hat sehr gut begonnen. Da kommt ein junger König, kommt zu einem alten, kranken Propheten und der Prophet erdreist sich, diesem jungen König Befehle zu erteilen und Joas gehorcht. Und er setzt um, was dieser Prophet sagt. Und er nimmt diesen Bogen, er nimmt diese Pfeile, er macht das genau so. Er öffnet das Fenster, er schießt diesen Pfeil und dann nimmt er das Bündel der Pfeile und er schlägt mit diesen Pfeilen auf den Boden dreimal. Und dann hört er auf. Wahrscheinlich war er so da, hat seine Pfeile angeschaut, hat gedacht, wenn ich noch einmal schlage, dann bricht einer. Hat gesagt, was mache ich da überhaupt? Bin ich zum Spielen gekommen? Was will dieser alte Mann mit mir? Macht das irgendeinen Sinn? Vielleicht hat er solche Gedanken gehabt, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, hätte er gewusst, was Elisa nachher gesagt hat, dann hätte er es vermutlich nicht mehr aufgehört, mit seinen Pfeilen auf den Boden zu schlagen. Hätte er gewusst, je mehr er mit diesen Pfeilen auf den Boden schlägt, desto mehr besiegt er die Aramäer, dann hätte er seine Pfeile wahrscheinlich alle zu Fetzen geschlagen, oder? Ich habe das vorhin gedacht, als Aradi und Noah da vorne waren. Ich glaube, hätten sie gewusst, dass es nachher Ofi-Schocke gibt, dann wären sie gesprungen, oder? Aber das ist genau eine der großen Herausforderungen, die Gott uns immer wieder einmal stellt. Dass er uns Dinge aufträgt, ohne dass wir die Zusammenhänge kennen. Und trotzdem erwartet er Ausdauer und Gehorsam. Er erwartet, dass wir entsprechend handeln, dass wir das durchziehen. Und wenn ich diese 5 oder 6 Mal, die hier Elisa von Joasch abverlangt hat, in Gedanken habe, dann erinnert mich das an Elia, den Vorgänger von Elisa. Elia hat ja mit den Baalspropheten auf dem Berg Karmel so eine Auseinandersetzung gehabt. Und nachher ist er auf den Berg gestiegen und er hat zu beten begonnen. Es hat 3,5 Jahre nicht gebetet und Elia sagt jetzt bete ich, dass wieder das nicht geregnet. Er hat gebetet, aber es hat 3,5 Jahre nicht geregnet und Elia sagt, jetzt bete ich für Regen. Und dann geht er in die Hocke. Man sagt, es ist eine orientalische Gebärstellung, die er da einnimmt. Er geht in die Hocke mit dem Haupt zwischen den Knien. Das schaffe ich nicht mehr. Aber beten kann ich noch. Und er betet, dass Regen kommt. Hört auf, schickt seinen Diener. Geh, schau nach. Siehst du etwas? Der Diener kommt zurück. Nee, alles nur blau. Himmel nur blau. Elia geht wieder in die Hocke. Betet für Regen. Und das macht er 7 Mal. Und beim 7. Mal kommt der Diener zurück und sagt, ich habe eine Wolke gesehen, die ist so groß wie eine Faust. Und dann hat Elia gewusst, jetzt kommt Regen. Aber das Verrückte daran ist, Gott hat Elia gesagt, ich werde Regen schicken. Und trotzdem hat Elia beten müssen. Und er hat das durchgezogen, 7 Mal. Er hat das durchgezogen. Er war dran und ist dran geblieben. Und ich glaube, das darf für uns so eine Ermutigung und auch ein Vorbild sein, dran zu bleiben, ausdauernd zu sein. Das ist etwas, was letztendlich oftmals effektiv die Frucht bringt. Denn viel auf dieser Welt basiert auf dem Prinzip Saat und Ernte. Und wenn der Bauer sät, dann weiß er, es geht eine Zeit und dann kann ich vielleicht einmal ernten. Und das ist etwas, was wir oft immer wieder vergessen. Jetzt beten, jetzt Erhörung. Das ist unsere Vorstellung manchmal. Nein, wir dürfen dranbleiben, nicht nur im Gebet. Es ist bei allen in unserem Leben so. Auch im Beruf, dort wo wir treu sind, auf einmal sehen wir, was sich verändert. Sehen wir, was ausgelöst ist, worden ist. Es ist mit allen in unserem Leben so. Und eben auch mit diesen Gaben. Wenn diese Gaben nicht einfach sofort funktionieren, dranbleiben, 5 oder 6 Mal, ich glaube, das können wir Gott geben, oder? Unsere Gaben, sie sind nämlich tatsächlich auch irgendwie wie ein Muskel. Und wenn ich meine Muskeln trainieren möchte oder wenn ich denke, hey, es täte mir gut, wieder mal etwas zu tun, dann gehe ich vielleicht ins Fitnesscenter, lege mich auf die Langbank und schaue, ja, dass diese Langhantel nicht mehr als 40 Kilo drauf hat. weil mehr werde ich nicht schaffen. Aber wenn ich das regelmäßig 2 oder 3 Mal mache in der Woche, dann werde ich vielleicht irgendwann nach 2 Wochen schon oder nach 3 Wochen, nach 1 Monat, werde ich sagen, so, jetzt 10 Kilo mehr auf beiden Seiten, oder? Es ist Training, dranbleiben. Und so ist es auch mit den Gaben. In dem Moment, wo du denkst, oder wo du vielleicht denkst, es könnte sein, dass ich die Gabe, zum Beispiel, nehmen wir Heilung, die Gabe der Heilung hast, dann ist es, denke ich, hilfreich, wenn du jetzt dich mit jemandem austauschst, von dem du denkst oder weißt, dass er eine Ahnung von den Gaben hat, dass er vielleicht diese Gabe sogar selber hat, mit ihm oder ihr darüber sprichst, dich schlau machst und er wird dir oder sie wird dir dann sagen, ah, du denkst, Gabe der Heilung, dann bete. Nimm jede Gelegenheit wahr zu beten, für Kranke, immer, bete, sofort. Und wenn du betest, lerne. Höre auf die Eindrücke, die du hast während dem Beten. Denn schau, wenn wir Jesus studieren, dann sehen wir, Jesus hat nicht immer auf dieselbe Art geheilt. Manchmal hat er Speichel benutzt, zumindest einmal. Manchmal hat er einen Brei gemacht. Manchmal hat er gesagt, steh auf. Hat einfach befohlen. Manchmal hat er Hände aufgelegt. Oder dann heißt es, er hat gesehen, da ist der Glaube und dann ist Heilung entstanden, einfach so. Oder die Kraft Gottes zu heilen war da. Gott heilt eben manchmal auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und da ist es so entscheidend, dass wir dann offen sind auf die Impulse, die der Geist Gottes uns schenkt. Und sie umsetzen, versuchen umzusetzen. Mutig umsetzen und weil das eine Portion Mut braucht, empfehle ich hier und wahrscheinlich auch die Person, die du fragen wirst wegen einer solchen Gabe, mach es in einem geschützten Rahmen, vielleicht in einer Kleingruppe, in einem Team oder so, zuerst oder in der Familie, wo du auch Fehler machen darfst, wo Fehler erlaubt sind, wo du üben kannst. Und auch ganz wichtig, gerade bei der Gabe der Heilung, geh hin und frag, hat das Gebet etwas gebracht? Damit wir lernen können. Lerne und übe. Lerne und übe. Hier, auch hier, wird Ausdauer, wird unsere Früchte bringen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Nimm diese auch geistlichen Gaben auf. Lerne damit umzugehen. Setze sie ein. Bleibe ausdauernd auf diesem Weg. Und erlebe, wie Gott da und dort Durchbrüche schenkt. Amen.